Ja, es ist wirklich so, wie der Heinz gesagt hat, ein Vorrecht, dass wir heute zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Wie schön, dass wir heute in diesem Bewusstsein zusammengekommen sind, dass der, den wir heute feiern, wirklich auch unter uns ist. Jesus, das Kind in der Krippe, das war gestern, wenn ich so sagen darf, heute ist es der lebendige und auferstandene Herr, der in uns sogar Wohnung nimmt, dort, wo wir ihn aufgenommen haben. Und deshalb wollen wir heute zusammen auch in diesem Sinn Gottesdienst feiern. Wir lesen heute aus Matthäus 2, die Verse 1 bis 12 und dann noch Vers 16. Schön auch für die, wo online dabei sind, dass ihr die Möglichkeit habt, mit Gottesdienst zu feiern. Herzlich willkommen. Ja, Matthäus Kapitel 2, die Verse 1 bis 12 und dann noch der 16. Vers. Da lesen wir Folgendes, die bekannte Geschichte. Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Osten nach Jerusalem und sagten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Osten und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ alle hohe Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk versammeln und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem im jüdischen Land, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird der Fürst kommen, der mein Volk Israel weiden soll. Da berief Herodes die Weisen heimlich und er fragte genau von ihnen, wann der Stern erschienen war. Und wies sie nach Bethlehem und sagte, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kind. Und wenn ihr es findet, sagt es mir wieder, damit ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie weiter. Und siehe, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam. Und oben über dem Ort stand, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, erfasste sie große Freude. Und sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Sie öffneten ihre Schätze und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Dann noch Vers 16. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen worden war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem und der ganzen Gegend töten, die zweijährig und darunter waren, entsprechend der Zeit, der genau von den Weisen erkundet hatte. Schöne Geschichte, oder? Die Frage ist aber, hat sie überhaupt noch etwas mit uns heute, hier und jetzt zu tun? Ich muss euch gestehen, ich kenne die Geschichte, seitdem ich denken kann. Aber noch nie war mir so bewusst wie dieses Jahr. Hier geht es um eine ganz entscheidende Frage, nämlich um die Frage, wen oder was beten wir an? Dieses Wort ist für mich bis vor kurzem eher sehr negativ besetzt gewesen, Anbetung. Lange, sehr lange habe ich gedacht, Anbetung, das ist etwas, das Gott einfach von mir verlangt. Ob ich will oder nicht, ich muss halt den lebendigen Gott anbeten. Oder wenn ich dann die Offenbarung gelesen habe und da steht, dass wir für eine Ewigkeit Gott anbeten, ja dann gute Nacht. Da habe ich immer so die Vorstellung gehabt, wir liegen 5 Stunden auf den Knie. Wir beten und wir beten und dann nach 5 Stunden kommt zu dir der Hinweis, das reicht noch nicht, morgen geht's weiter. Die Knie tun weh, wir haben überhaupt keine Freude. Das für eine Ewigkeit. Schöne Aussichten, oder? Nun, ich weiß nicht genau, von wo diese Bilder kommen, aber inzwischen bin ich dabei zu entdecken, dass es viel mehr mit menschlicher Vorstellung zu tun hat, als mit dem, wie Gott sich Anbetung vorstellt. Nun, Anbetung hat sehr viele Gesichter. Und vielleicht ist heute jemand hier und sagt, na, ich gehe ja auch eigentlich gar nicht so in die Kirche und sowieso Anbetung hat mit mir wenig zu tun. Anbetung findet man nicht nur in der Kirche. Vielleicht hat bei dem Wort jemand auch an sowas gedacht. Und dann wenden wir uns innerlich müde lächelnd ab, denken, sowas mache ich nie. Und wir nehmen uns einen Putzlumpen und wir knien vor unserem heiligen Blechle und putzen zum 10. Mal das Auto in der Garage. Und vielleicht waren wir übereifrig und unser Stern bricht dabei ab. Und dann ist nicht nur der Tag gelaufen, sondern die ganze Woche. Oder im Fußball. Also ich finde, im Fußball gibt es viele Formen der Anbetung. Da wird ja teilweise lauter und schöner gesungen als in manchen Gemeinden. WM und EM stehen schon Monate, Jahre voraus im Kalender, viel länger als unsere Feiertage in unserem Kalender stehen. Aber mit diesem Bild hier wird vielleicht auch etwas deutlich, Anbetung kennt zumindest auch Formen der absoluten Begeisterung. Und die Frage ist, finden wir diese Form nur im Fußball oder auch bei der Anbetung von uns Christen? Gibt es Anbetung in der Gemeinde, die ähnlich ist? Oder ist Anbetung eher trocken und verstaubt? Ist es eigentlich befreiend, anbeten zu dürfen? Oder ist es einschränkend? Tun wir es, weil Gott es erwartet, oder voller Überzeugung? Unser Bibeltext heute wird uns eine Antwort darauf geben. Und ich muss sagen, ich war selber überrascht, dass es hier ganz zentral um Anbetung geht. Dreimal mindestens taucht das Wort Anbetung oder Wortähnliche hier drin auf. Einmal in Vers 2, das Anliegen dieser Sterndeuter war Anbetung. Dann spricht auch Herodes in Vers 8 von Anbetung. Und in Vers 11 finden wir dann die Sterndeuter in der Anbetung. Wir werden heute also zwei völlig unterschiedliche Arten der Anbetung entdecken. Die eine, die führt wirklich in die Enge. Und die zweite in enorm große Weite. Beginnen wir mit den Sterndeutern. Ich weiß nicht, ob ihr so viel über die wisst. Ich muss eigentlich sagen, wir wissen sehr wenig über sie, oder? Aber eines wissen wir, das ist ihr Anliegen, der Grund, warum sie gekommen waren. Sie kamen nicht als Touristen, auch nicht aus Neugier, sondern ihr Anliegen, das haben wir hier schwarz auf weiß. Wo ist der neugeborene König? Den wollen wir anbeten. Ich muss schon sagen, diese Anbetung hat sich viel kosten lassen. Es war eine lange Reise, vielleicht sogar einen Monat lang. Es war beschwerlich. Und dann kommen sie in ein fremdes Volk und sie bringen sogar zum Ausdruck, wir wollen den König anbeten. Also das hätte denen der Kopf kosten können. Sie haben Anbetung sich wirklich viel kosten lassen. Nun, es dauert natürlich nicht lange und diese seltsamen Männer mit ihrer merkwürdigen Frage werden zum Gesprächsthema, auch auf dem Königshof. Und Herodes hört auch davon. Während der Stern und seine Ankündigung des neuen Königs bei den Deutern eine große Freude oder eine Hingabe ausgelöst hat, was passiert mit Herodes? Habt ihr es gelesen? Was passiert bei ihm, als er von dem neuen König hört? Ein großes Erschrecken. Nicht nur bei Herodes, sondern bei ganz Jerusalem. Nun, ich muss sagen, ich finde es zum einen wirklich verständlich, dass man als König erschrickt, wenn man vom neuen König hört. Aber warum gleich so panisch? Wäre dieser Herodes mit der Sterndeuter gegangen, hätte den Stall gesehen, ich bin sicher, der hätte gelacht. Und hätte gesagt, also jetzt mal ganz langsam, warten wir mal, bis der Stalljunge erwachsen ist. Und dann sehen wir, ob das überhaupt ein König wird. Aber Herodes, sein Herz ist bereits so sehr in Aufruhr, dass er panisch wird. Interessant ist, dass ja nicht nur Herodes erschreckt, sondern ganz Jerusalem mit ihm. Ich kann euch nicht sagen, warum. Möglicherweise werde ich schon erahnen, dieser Herodes, wenn der sowas hört, dann wird er grausam und brutal. Ich fand es besonders krass, als ich noch gelesen habe, dass selbst Herodes ja verstanden hat, es geht um mehr als um einen König, es geht um den Messias. Denn wen ruft er? Ja, die Theologen der damaligen Zeit, die Schriftgelehrten, hört selber Vers 4, Herodes rief die obersten Priester und die Religionsgelehrten zu sich. Er wollte von ihnen erfahren, wo der erwartete Messias geboren werden würde. Der Herodes wusste auch etwas vom Messias. Und jetzt holt er die richtigen Leute und die geben auch die richtige Antwort. Bethlehem, das ist der Ort, wo der Messias geboren wird. Aber erschreckend, absolut erschreckend, es lässt diese Theologen absolut kalt. Nichts von Berührtheit, reines Kopfwissen. So können wir auch die Bibel lesen. Es war ihnen gleichgültig, sonst wären sie mitgegangen. Aber bei Herodes war es mehr wie Gleichgültigkeit. Es war bereits im Herzen beschlossen, völlige Ablehnung. Heimlich ruft er die Sterndeuter wie ein ängstliches Kind und er hört, was die Theologen sagen. Hätte doch nur zugehört, hätte gemerkt, dieser neue König wäre ein Hürde geworden, auch für sein so kaputtes Herz. Die Ironie der Geschichte ist ja noch, dass dieser Herodes mit seiner komischen Art jetzt sogar zu Hilfe wird für diese Sterndeuter. Sie finden wieder auf den richtigen Weg. Zurück zur Geschichte. Wir haben es gelesen, auch Herodes spricht von Anbetung. Aber es ist nur ein Lippenbekenntnis. Mehr noch, es ist Verrat. Ich bin sicher, hier schon hat er im Herz beschlossen, er wird alles dafür tun, dieses Kind, diesen neuen König zu töten. Und schon recht bald schreitet er dann auch zur Tat. Hier muss ich persönlich in der Vorbereitung wirklich innehalten. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kommt ein König zu solch einer schrecklichen Tat? Und die Antwort, die ist einfach und doch erschreckend zugleich. Sie lautet falsche Anbetung. Falsche Anbetung. Herodes war sein eigener Gott. Er sah sich selber als Nabel der Welt. Er war so besessen von Macht, dass ein kleines Säugling zur Bedrohung wird. Und hier möchte ich uns kurz einladen, einen Schritt gedanklich zurückzutreten und uns jetzt nochmal dieser Situation zu widmen. Das ist ja unser Vortrag heute. Wir können wie so oben aus der Vogelperspektive drauf gucken. Und die Frage ist, kann ein kleines Säugling in der Krippe wirklich für einen erwachsenen Mann eine Bedrohung darstellen? Kann so ein Säugling eine Bedrohung darstellen? Nie und nimmer, oder? Wenn, dann ist doch das Säugling bedroht und absolut angewiesen auf die Hilfe seiner Eltern. Ein Säugling, das so in der Krippe liegt, das kann hier keine 3 Tage liegen und sein Leben ist am Ende angekommen. Dieses Kind ist bedroht. Und jetzt merken wir, wie krass dieser Herodes von der Angst getrieben ist. Besessen von seiner Macht wird ein Säugling zur Bedrohung. Wie deutlich merken wir an dieser Stelle, wir Menschen können mit Macht überhaupt nicht umgehen. Wie schnell neigen auch wir zu Machtmissbrauch. Herodes dachte, ihm gehöre die Macht, dabei war sie ihm nur geliehen für eine gewisse Zeit. Und hier wird die Geschichte sehr persönlich. Wer nämlich Menschliches, Irdisches zum Wichtigsten in seinem Leben macht, der wird ganz schnell in einer zerbrochenen Welt enden und selber enorm verletzend. Menschliches ist so unverlässlich. Wir Menschen, wir sehen nicht mal ins Morgen. Gott sieht aber viel, viel weiter. Wir Menschen haben ja nicht mal uns selber im Griff. Gott hat sich immer im Griff. Er ist nie willkürlich, nie launisch, nie wird er unberechenbar. Menschen können sich ganz ganz viel versprechen. Ich staune abends auch, was vor dem Traualtar sich alles versprochen wird. Aber können wir es wirklich halten? Wir wissen ja nicht mal, ob wir morgen noch leben. Deshalb ist es gut, am Traualtar, zurück dazu noch kurz, dass wir das mit diesem Zusatz tun, so wahr mir Gott helfe, nur mit ihm können wir das Versprechen geben. Herodes steht deshalb als warnendes Beispiel für falsche Anbetung. Und die Frage an uns ist, wie entlarven wir diese falschen Götter, die noch in unserem Leben zu finden sind? Dort, wo wir wie Herodes unterwegs sind, geht es immer in die Enge. Es geht um mein Reich, meine Macht, mein Glück. Ich glaube, wir können es mit einer Frage prüfen. Die Frage ist, wann werde ich wie Herodes kalt und unberechenbar? Was dürfte mir nicht genommen werden, um so zu werden wie Herodes? Wann werde ich so wie er? Was dürfte nicht genommen werden, ohne dass die Angst mich regiert? Hier möchte ich sehr vorsichtig sein. Angst hat ganz unterschiedliche Facetten. Besonders möchte ich das so deutlich sagen, wenn Personen in einer Depression stehen, das ist eine andere Form der Angst. Aber in meinem Leben habe ich schon gemerkt, Angst kann ein Hinweis sein, dass ich mein Vertrauen noch auf Vergängliches setze. Ich möchte es vielleicht mit zwei Beispielen verdeutlichen. Wenn der Arbeitgeber der Ort ist, wo ich Sicherheit und Anerkennung für mich hole, dann wird eine fehlende Beförderung mich zum Herodes werden lassen. Ich werde kämpfen, rücksichtslos, ohne den anderen im Blick zu haben. Hauptsache, mein Ziel wird erreicht. Eine Kündigung wird mich nicht nur Sorge bereiten, sondern sie wird auch meine ganze Identität rauben. Alles bricht zusammen. Wenn hingegen Gott mein Versorger ist, dann wird zwar auch eine Kündigung mir Angst bereiten für den ersten Moment, aber Gott wird mein Herz wieder zur Ruhe führen. Ich wurde hier kürzlich sehr angesprochen, selber persönlich und auch ermutigt von einem Missionsehepaar im Ausland, denn in ihrem Rundbrief geschrieben, dass sie schon auch immer wieder vor der Frage stehen, reicht das Geld, das wir von unserem Freundeskreis bekommen. Und ganz persönlich haben sie uns auch schon wissen lassen, es gab Zeiten, da haben wir den Kühlschrank aufgemacht und es war vielleicht nichts mehr drin. Und jetzt hat diese Frau ein großartiges Angebot bekommen in dem Land, wo sie missionieren oder als Missionare leben. Da gibt es auch eine deutsche Schule vom deutschen Staat und sie hat eine Anfrage bekommen, dort mit einzusteigen als Lehrerin, sie ist Lehrerin. Und jetzt hat sie sich Zeit genommen im Gebet und das wäre eine ausgezeichnete Möglichkeit, um einfach sicher zu sein, genug Geld zu kriegen, weil der deutsche Staat zahlt gut, wenn man im Ausland auch lebt. Und sie ging ins Gebet und es hat 2 Wochen gedauert und je länger sie mit Gott sprach, desto deutlicher wurde für sie, mir geht's nicht in erster Linie um eine Arbeit, sondern mir geht's in meinem tiefsten Herzen darum, dass ich garantierte Versorgung habe. Und da ist sie in sich gekehrt und hat gesagt, wer ist eigentlich unser Versorger? Und sie wurde still in dem Wissen, der deutsche Staat, der kann mir vieles versprechen. Bei Gott bin ich am besten aufgehoben. Und sie hat eine Absage erteilt und sie durften erleben, Gott hatte für sie viele neue Aufgaben, mit Menschen unterwegs zu sein. Nicht jeder von uns muss der gleiche Weg geführt werden. Aber die Frage, um die es geht, ist, von wem erwarten wir unsere Versorgung? Vielleicht noch ein zweites Beispiel. Anerkennung in den sozialen Medien ist heute für manche der Ort geworden, wo sie wirklich ihre maximale Anerkennung suchen. Werden wir zum Herodes, wenn die Daumen plötzlich alle nach unten gehen, unberechenbar und grob? Damit kommen wir zu einer ganz zentralen Frage, die unsere Geschichte uns stellt. Gibt es eine Form der Anbetung, die uns nicht einengt, auf uns zentriert, sondern die frei macht und uns aufatmen lässt? Diesen Ort, wenn es ihn gibt, wo ist er? Die Antwort finden wir bei diesen Sterndeutern aus dem Osten. denn diese Männer, wo finden wir sie im Text? Ja, kniend vor einem Kind, vor einem Säugling. Was bringt so hoch angesehene Männer dazu, vor einem Kind im Stall niederzufallen? Was bringt die wissenschaftliche Elite dazu, vor einem Nichts damals, vor einem bedeutungslosen Säugling, ihre Knie zu beugen? Ich glaube, es gibt kein schöneres Bild für innere Freiheit, als wenn Männer wie diese vom Kind niederfallen können, ohne dabei selber die Würde zu verlieren. Eines schon mal vorweg, Angst und Zwang war es nicht, das sie in die Knie zwang oder Zwang sowieso nicht gebracht hatte. Ein Kind, ein Säugling, haben wir gerade gesehen, kann nicht zwingen oder auf die Knie befehlen. Was ist es dann? Warum beten diese Männer hier an? Die Antwort finden wir in Vers 10. Es ist eine grenzenlose Freude. Das ist der Grund, warum sie anbeten. Eine grenzenlose Freude. So steht es in Vers 10. Als sie den Stern sehen, wissen sie, wir sind am Ziel. Und wenn man jetzt hier schnell drüber liest, können wir sagen, es war der Stern, der die grenzenlose Freude ausgelöst hat. Nee, nie und nimmer. Es war dieses Wissen, wir sind angekommen an dem Ort und sie haben ihn erkannt. Der Gott, der Mensch wurde, klein, nahbar und erlebbar. Gott, der Mensch wird, unter uns tritt. Der, der alle Macht hat, klein wie ein Kind. Sie waren nicht schockiert von dem Stall. Sie waren nicht enttäuscht, dass es hier gar keinen großen Empfang gab. Als sie dort vor dem Kind stehen, ist alles um sie herum vergessen. Sie stehen vor dem, der wahre Gott ist, Herr aller Herren. Gott selber mitten unter uns Menschen. Sie erkannten bei Jesus diesen verheißenen Messias, der, von dem die Schrift bezeugt, ein Herrscher ist uns geboren. Als dieser Stern dort vor dem Haus stehen blieb, da stehen sie gleichzeitig auch vor dem lebendigen Gott. Spurgeon bringt es sehr gut auf den Punkt. Diejenigen, die Jesus suchen, werden ihn sehen. Ich habe was übersprungen. Wir sehen ein wunderbares Muster. Diejenigen, die es suchen, werden ihn sehen. Diejenigen, die ihn wirklich sehen, werden ihn anbeten. Diejenigen, die ihn anbeten, werden ihm weihen, was sie haben. Hier beim Kind in der Krippe, da merken wir doch, wie anders die Anbetung ist, die beim lebendigen Gott entsteht. Die tiefste Form der Anbetung ist deshalb die, wo wir uns hingeben an einen Gott, der sich uns hingibt. Und damit müssen doch alle falschen Bilder in unserem Kopf zusammenbrechen. Hier muss ich doch keine Angst haben, dass ich zu kurz komme. Gott wird mich niemals zu seinen Zwecken missbrauchen. Hier wird Anbetung nicht langweilig, weil ich dankbar, staunend eine Ewigkeit lang vor diesem Gott stehen darf, der sich mir hingibt. Wenn wir Gott anbeten, dann tun wir das voller Inbrunst, weil unser Herz ergriffen ist von dem, wie Gott ist. Wahre Anbetung besteht aus diesem zitternden Staunen, das wir Ehrfurcht nennen, Ehrfurcht, weil die Zeit der Ewigkeit nicht reichen wird, um über diesen Gott zu staunen, um auszuschöpfen, wie tief er sich uns neigt. Weil Gott in seinem ganzen Wesen und seinem ganzen Sein völlig frei ist von Egoismus, weil er die Liebe ist, finden wir bei Jesus keine Selbstzentriertheit. Und erst dort, wo wir diesen Gott gefunden haben, erst dort können wir uns doch völlig hingeben. Erst dann können wir mit allen Fasern unser Sein uns diesem Gott ausliefern, wenn wir diesen Gott finden, der frei ist von Machtmissbrauch. Wenn wir Jesus anbeten, steigt es Jesus nicht in den Kopf und er denkt, was für kleine Würmler. Wenn wir Jesus anbeten, dann sind wir nicht einfach seine Untertane und er macht mit uns, was er will. Wenn wir Jesus anbeten, verlieren wir nicht, sondern wir gewinnen alles. Und wir geben von dem zurück, was wir sowieso empfangen haben. Oswald Chambers bringt es sehr schön auf den Punkt. Er sagt, Anbetung heißt, Gott das Beste zu geben, was er uns gegeben hat. Das heißt, du und ich werden von ihm beschenkt. Und jetzt stehen wir vor der Entscheidung, was geben wir aus dankbaren Herzen zurück. Hermann Heinrich Grafe formuliert es noch anders. Die tiefste Anbetung Gottes hat keine Worte. Wenn ich mich mit meinem Bewusstsein in Christus verliere, habe ich alles in ihm und er wird mir alles. Ich möchte es nochmal sagen, echte Anbetung ist nur dort möglich, wo wir den Gott gefunden haben, der alle Macht hat. Einer, der eben nicht größer wird, wenn wir ihn anbeten. Und auch nicht kleiner, wenn wir nicht anbeten. Einer, der nicht süchtig ist nach Verehrung und davon seinen Wert generiert, sondern der Herr ist, weil er Gott ist. Der Macht hat, nicht weil sie ihm geliehen ist, sondern weil sie ihm keiner nehmen kann. Und deshalb ist er auch so vertrauenswürdig, weil wir beim Kind in der Krippe sehen, er ist einer, der die Macht loslassen kann. Kind wird in der Krippe klein und verletzlich. So frei ist er von Machtmissbrauch. Ich will das Gesagte nochmal unterstreichen durch Philipper 2. Da lesen wir, dass der Tag kommen wird, wo alle Menschen einmal ihre Knie vor diesem Herrn beugen werden. Nicht, weil wie beim IS jemand mit dem Messer im Rücken steht und sagt, jetzt fallt mal nieder. Nein, der Grund ist ein ganz anderer und den müssen wir unbedingt beachten. Philipper 2 beginnt nämlich anders in den Versen davor. Da lesen wir, er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Der erhöhte Herr über alle Zeiten ist der Gott, der sich hingibt, erniedrigt für dich und mich. Dabei hat er die Macht nicht verloren, sondern er zeigt uns, dass er der Demütigste ist, dem wir je begegnen können. Einer, wo wir uns wirklich voller Freiheit hingeben können, ohne Angst haben zu müssen. In dieser hier genannten Anbetung geht es deshalb weder um Form noch um Lippenbekenntnis, auch nicht um Rituale, sondern um Herzen, die voller Liebe dem zufliegen, der uns so innig liebt. So innig, wie es niemand anderes tut. Einer, dessen Liebe wir nie ausschöpfen können. Eine Liebe, die sich aufopfert und hingibt, die wir uns auch nicht verdienen können und müssen und deshalb auch nicht verlieren, wenn wir nicht leisten. Ja, wenn wir diesen Gott anbeten, macht es Gott nicht größer, möchte ich auch nochmal wiederholen, sondern wir beten den an, der Gott bleibt für alle Ewigkeit. Deshalb gibt es bei ihm keine Angst vor Machtmissbrauch, denn er wird sie nicht missbrauchen. Wer Gott anbetet, wird befreit. Befreit von meinem kleinen Reich. Befreit mich hinzugeben, weil Jesus sich mir hingibt. Genauso gilt aber auch, wenn wir Gott nicht anbeten, wird er nicht kleiner zum Tyrannen, der uns dann in die Hölle wirft. Nein, Hölle ist nicht der Ort, sondern Hölle ist der Ort, wo die sein werden, die sagen, ich bete mich an und Gott lass mir auf der Seite. Die selbstgewählte Selbstzentriertheit, ein Ort voller Egoisten, das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. Ja, am Ende der Zeit werden sich alle Knie beugen, steht in unserem Text. Jeder wird erkennen, Jesus, er wär's wert gewesen. Und deshalb möchte ich uns heute einladen, wie fatal, wenn wir das erst dann erkennen und es zu spät ist. Ich möchte uns ermutigen, heute uns ihm hinzugeben, der sich uns hingibt. Und das wird übrigens die Ewigkeit so schön machen, weil wir in völliger Hingabe zum Gott leben, der sich uns hingibt für eine Ewigkeit. Und das ist sein Wesen, sich hinzugeben. Und es macht uns frei, uns einander hinzugeben. Ich euch, ihr mir, völlig befreit von Selbstzentriertheit. Das würde Himmel zum Himmel machen. Und hier bekommen wir ein Gefühl, dass wir heute hier und jetzt schon die Erde ein Stück weit zum Himmel machen können. Wenn wir uns nämlich Jesus hingeben und uns immer wieder neu von seiner Hingabe beschenken lassen, werden wir befreit, uns auch gegenseitig zu dienen. Dann wird es uns gehen wie bei den Sterndeutern. Wir sehen nicht mehr den Mist, den Stall, den Dreck. Wir hören nicht mehr den Lärm, des Fluchen, des Schimpfen, sondern wir stehen vor dem Gott, der es wert ist, angebetet zu werden. Wir haben heute gesehen, unser Bibeltext lädt uns ein, nachzudenken. Wen oder was bete ich an? Wir haben festgestellt, wir können nicht anbeten. Jeder von uns betet an. Die Frage ist, führt es in die Freiheit oder in eine Enge wie bei Herodes? Sind wir Menschen, die getrieben sind vor Angst oder ergriffen von dieser tiefen Ehrfurcht vor diesem Gott, der sich uns hingibt? Ich möchte eine kurze Zeit einräumen, wo wir alleine vor Jesus stehen. Vielleicht, indem wir auch loslassen vermeintliche Götzen, die uns was Falsches versprochen haben, wo wir wissen, sie können es nicht halten. Aber vor allem, um neu staunend diesen Herrn anzubeten, der sich uns hingibt. Eine Zeit alleine in der Stille, das kann auch online erfolgen. Und dann werde ich noch mit uns beten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist in unsere Welt und dass du uns hilfst und auch mir hilfst, falsche Götzen zu entlarven. Dinge, wo ich mich abhängig gemacht habe und mir erhofft, dass ich hier Anerkennung und Sicherheit bekomme. Und wie vergänglich ist es. Ich bitte dich, dass du in meinem Leben solche Dinge noch weiter offenlegst. Und danke, dass du uns in eine Freiheit führst, wo wir uns völlig und ganz hingeben können, ohne Angst haben zu müssen. Weil bei dir werden wir nicht kleiner, wenn wir uns hingeben, sondern beachtet von dem, der Schöpfer Himmels und der Erde ist. Immer wieder neu beschenkt von dem Gott, der nicht nur einmal sich hingab, sondern dessen Wesen aus Hingabe besteht. Danke, dass du selbstlos bist, als einzigster völlig frei vom Drehen um dich selber. Einer, der uns liebt, wie es niemand anderes tut. Lass diese Weihnachtstage zu dienen, dass wir neu staunen über dich. Amen.